Es freut mich, dass ihr alle da seid. Es hat noch ganz kleine Gäste bei uns. Gerade denen habe ich einen Heugumper vorher da auf meinem Papier gehabt und nachher ist mir da der Arm aufgelaufen. Auch der ist da und hört zu, anscheinend. Mit seinen kleinen Ohren. Ich hoffe, es vertrampelt dann niemand, weil jetzt ist er, glaube ich, auf meinem Brüllen nicht. Wie, ja, genau. Dort ist er gut versorgt. Also, ihr seht, wir sind nicht allein heute Morgen. Es sind auch noch kleine Gäste da. Ich weiss nicht, wie es euch geht, aber im Moment sind wir ja gerade so an den Korintherbrief, respektive am zweiten Korintherbrief am Lesen. Und ja, ich habe nie gerne Brief geschrieben. Esther könnt euch das Lied erzählen. Und von dem her verstehe ich, wenn wir ein bisschen Mühe haben mit diesen langen Litaneien, die in diesen Briefen stehen. Aber ich glaube, früher ist es einfach nicht ganz anders gegangen, weil früher hat man einfach keine anderen Möglichkeiten gehabt, als Brief schreiben. Und der Paulus hat sich sehr viel Mühe gegeben, hat vielleicht auch Zeit sich auch dafür nehmen müssen, teilweise hat er aus einem Gefängnis gemacht und hat dann die Briefe an die verschiedenen Gemeinden geschrieben, wo er zum Teil gegründet hat oder wo er Besuch gehabt hat, weil es ihm eben ein Anliegen war, mit ihnen zu kommunizieren. Und dort war die Kommunikation viel schwieriger als heute. Man musste diesen Brief schreiben oder sogar diktieren. Und dann hat es da halt auch noch so Schreibmittel gegeben, die wir heute nicht mehr so kennen. Und das war alles handschriftlich gewesen. Und nachher, müsst ihr euch mal vorstellen, von Jerusalem nach Korinth, wenn ihr das auf der Karte anschaut, das ist eine rechte Strecke. Da ist man dann, irgendjemand hat man angestellt, in dem Fall der Titus, wo ihn dann der gebracht hat, dort in die Gemeinde, wo er ran hat müssen. Das war also noch ein recht beschwerlicher Weg. Ich habe mir dann so überlegt, wie er Paulus vielleicht die Vers heute schreiben würde. Wir sehen es da, so könnte jemand ein Display aussehen haben vom Nattel von dieser Gemeinde oder wahrscheinlich jetzt dann in der ganzen Gemeinde piepset. Und die Leute hätten dann da anfangen, ihre Nattel führen und schauen, was ist da los. Und hätten den Brief von Paulus gelesen. Und vielleicht wären die Verse oder die Kapitel 7 bis 11 hätten dann vielleicht so ausgesehen. Eben, ist der erste Brief angekommen. Vertraut doch einander, seid stolz, oder? Auf euch. Und dann ist die Sammlung gekommen, oder? Für Jerusalem, danke vielmal. Gebt nach euren Möglichkeiten. Aber gebt fröhlich nach euren Möglichkeiten. Gott hat fröhliche Geber lieb. Und jeder muss sich vor Gott selber verantworten. Ich hoffe auf euer Verständnis. In Liebe, Paulus. Das wäre vielleicht so etwa das gewesen, was auf dem Display gestanden wäre, wenn heute ein junger Mensch da das geschrieben hätte. Kurzfassung von diesen Kapiteln. Ich mache jetzt ein bisschen länger, aber ich hoffe nicht zu lang. Der Paulus hat sich also Mühe gemacht, Brief zu schreiben oder zu diktieren. Hat den Titus auf die Reise nach Korinth geschickt und die war sehr beschwerlich gewesen. Vielleicht ist teilweise mit dem Schiff hätte müssen, teilweise durch sehr unwegsame Gebiete auf diesen Strassen, teilweise die Trümmer gebaut haben, aber es hat sicher auch andere Wege gegeben. Und eben, wie ich schon gesagt habe, der Paulus hat nicht nur einen Brief geschrieben, der Paulus hat mehrere Briefe geschrieben und von dem her hat er wahrscheinlich mehrere Leute gebraucht, die auf den Weg gegangen sind. Nun schauen wir uns doch einmal die Detail näher an, wo da da projiziert ist. Im 7. Kapitel spürt man einmal ganz, ganz klar, dass der Paulus irgendwie nicht recht gewusst hat, wie der erste Brief angekommen ist bei den Korinther. Und nicht nur angekommen mit dem Boten, also dass er angekommen ist, sondern wie er bei ihnen angekommen ist, was er bei ihnen ausgelöst hat. Aber weil der Titus ihm schon wieder hat berichten konnte, dass der Brief eben etwas ausgelöst hat und auch etwas Positives, ist er eigentlich recht froh gewesen, dass er ihn abgesendet hat. Weil zuerst hat er ihn gar nicht schicken, den ersten Brief. Aber nachher hat er dann gefunden, mal, er muss gleich weg. Die Botschaft scheint also angekommen zu sein. Und dort ruft aber der Paulus darum im zweiten Brief nochmal ganz klar auf, dass sie untereinander sollen Vertrauen haben und zu ihm. Dann hat er das Gefühl gehabt, dass das Vertrauen von der Gemeinde zu ihm und vielleicht auch zu anderen Aposteln oder zu anderen untereinander auch nicht mehr so gross da war. Es hat auch ein bisschen Unfrieden gegeben, denke ich, in dem Korinth. Es sind falsche Apostel oder andere Apostel aufgestanden. Jeder hat noch der Beste sein, der beste Prediger und so weiter. Und das hat dem Paulus ein bisschen Mühe gemacht. Er hat aber sogar den Korinther gesagt, sie dürfen stolz sein aufeinander. Weil der Brief hat etwas ausgelöst und es ist etwas gegangen in dieser Gemeinde. Es hat sich etwas verändert auch in dieser Gemeinde, zum Positiven. Und das hat der Paulus auch wieder zurückgegeben. Und hat gesagt, sie sind auch stolz aufeinander. Stolz ist etwas, was unter uns Christen manchmal so eine Sache ist, oder? Man sollte ja nicht stolz sein, man sollte demütig sein. Aber ich glaube, wenn man etwas Gutes gemacht hat, wenn man sieht, dass etwas eben gut gelaufen ist und dass es vielleicht auch gut gelaufen ist, wenn man selber etwas dazu beigetragen hat, ich glaube, da dürfen wir schon ein bisschen stolz sein drauf. Und das dürfen wir auch sein. Und das macht mir Mut auch gerade, dass wir als Christen auch dürfen stolz sein. Nicht einen falschen Stolz, einen Stolz, weil es nur wir gemacht haben, aber einen Stolz, der auch weitergibt, wo auch Gott dir gibt. Im 8. Kapitel ruft dann der Paulus zu dieser Geldsammlung auf. Zu dieser Geldsammlung für Jerusalem. Anscheinend ist der erste Gemeinde eigentlich, die in Jerusalem entstanden ist, zu dieser Zeit nicht so gut gegangen. Also hat man sie dort anscheinend müssen unterstützen. Wie haben wir das manchmal gemacht mit Sammlungen in der Heilsarmee oder in anderen Gemeinden, dass man sammelt für irgendein Projekt, das in Afrika oder irgendjemand im Süden und so weiter. Und dort hat man für die Gemeinde anscheinend in Jerusalem eben gesammelt. Zuerst tut er die Mazedonier als Beispiel herstellen, wie die gut sammeln und so weiter. Er tut ein bisschen Feuer machen, anderem hinter da, den Korinther, dass sie ja auch sammeln. Weil Korinther sind eigentlich die, die die Idee haben für die Sammlung, wenn man das richtig liest. Und er sagt ihnen dann nochmal und schreibt mir dann auch vom Vers 8 an, ich lese da von der Neuen Genfer Übersetzung. Ich sage doch nicht, also das sagt er nicht von der Mazedonier, eben sagt er nicht, um euch einen Befehl zu erteilen. Wenn ich darauf hinweise, mit welchem Eifer andere sich einsetzen, dann nur, um auch euch Gelegenheit zu geben, die Echtheit eurer Liebe unter Beweis zu stellen. Ihr wisst ja, woran sich die Gnade von Jesus Christus, unserem Herrn, gezeigt hat. Er, der reich war, wurde arm, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Ich will euch also in dieser Sache lediglich einen Rat geben, und das in eurem eigenen Interesse. Schließlich wart ihr im vorigen Jahr nicht nur die Ersten, die Geld zusammenlegten, ihr wart sogar die Ersten, die den Wunsch hatten, sich an der Sammlung zu beteiligen. Bringt dieses Unternehmen nun auch zum Abschluss. Sorgt dafür, dass die Durchführung nicht hinter der ursprünglichen Bereitwilligkeit zurückbleibt. Geht entsprechend dem, was ihr habt. Denn eine bereitwillige gegebene Gabe ist Gott willkommen. Und ihr Wert bemisst sich nicht nach dem, was der Geber besitzt. Und ihr Wert bemisst sich nach dem, was der Geber besitzt und nicht nach dem, was er nicht besitzt. Schließlich soll es nicht dahin kommen, dass ihr anderen aus ihrer Not helft und dadurch selbst in Not geratet. Es geht vielmehr darum, einen Ausgleich zu schaffen. Zum jetzigen Zeitpunkt hilft euer Überfluss ihrem Mangel ab, damit dann ein anderes Mal ihr Überfluss eurem Mangel abhilft. Und auf diese Weise kommt es zu einem Ausgleich. Es heißt ja in der Schrift, wer viel gesammelt hat, hat nicht zu viel. Und wer wenig gesammelt hat, hat nicht zu wenig. Es geht also darum, dass Korinther die Liebe, ihre Liebe beweisen. Und zwar die Liebe zu Gott und zu den Menschen. Durch die Sammlung. Und jeder soll nach seinen Möglichkeiten etwas geben. Das denke ich mir ganz wichtig. Gott beurteilt uns nach unseren Möglichkeiten. Es ist also nicht so, dass wenn jemand vielleicht weniger Gaben hat oder das Gefühl hat, er könne nicht so viel dienen in der Gemeinde. Und das, ich denke, die Gaben oder die Möglichkeiten, die wir haben, sind nicht nur Geld. Dass dann Gott ihn beurteilt, weil er vielleicht weniger Möglichkeiten hat. Und dann der andere, der mehr Möglichkeiten hat, einfach ihn auf einen höheren Sockel stellt. Nein, er schaut uns an. Und zwar schaut er uns das Innere an. Er schaut, wie wir die Gabe einsetzen. Er schaut, wie wir geben. Er will nicht wissen, wie viel das wir geben. Die Hauptsache, jeder gibt das, was er kann, was möglich ist. Und ich glaube, das ist ganz wichtig da in diesen Vers. Und etwas ist noch grossartig, dass da davon geredet wird, dass auch wenn wir geben, wir nicht in Not werden geraten. Stellt euch das vor. Ich habe ein paar Biografien gelesen in meinem Leben, wo Leute, ich habe ja lange ein Kinderheim geleitet, und da habe ich so Biografien gelesen von den Kinderheimleitern, und da gibt es Heimleiter, die wirklich mit nichts ein Heim aufteilen und jeden Tag einfach gebeten haben, dass ihnen jemand etwas bringt. Ich könnte das nicht. Ich bin in der Schweiz und habe das zum guten Glück nicht müssen. Ich weiss noch nicht, ob ich es nicht könnte, aber ich habe das noch ganz verrückt gefunden. Aber immer haben sie das bekommen, was sie gebraucht haben. Für die Kinder, für sich selber, für die Familie. Ganz verrückte Geschichten. Aber so ist Gott. Er gibt uns wieder um, was wir brauchen. Wir werden nicht in Not geraten. Dann kommen wir zum 9. Kapitel, in den Vers 1 bis 5. Macht der Paulus nochmal einen Druck zum Spenden, habe ich so das Gefühl. Er tut mir nochmal sagen, komm, gebt das Geld. Er lockt es ein bisschen aus den Taschen raus. Das ist ihm noch wichtig anscheinend. Aber im Vers 7 schreibt er dann, jeder soll für sich selbst entscheiden, wie viel er geben möchte. Und soll den Betrag dann ohne Bedauern und ohne Widerstreben spenden. Gott liebt den, der fröhlich gibt. Es soll also nicht ein Müssen sein, wenn wir etwas geben oder etwas tun. Wenn wir unsere Gaben einsetzen. Nein, es soll fröhlich sein. Wenn es mühsam ist, merken wir ja selber, dann wird es auch für uns mühsam. Und ich denke, das ist auch etwas Wichtiges. Ich will da noch ein bisschen weitergehen. Ich glaube, Paulus will da auch sagen, dass wir es wirklich fröhlich tun sollen. Also tun wir etwas lieber nicht, wenn wir es nicht fröhlich tun. So in dem Sinn will ich euch das weitergeben. Sondern macht es wirklich mit Freude. Und eben, weil ja auch immer wieder von dieser Liebe die Rede ist, die Korinther sollen beweisen gegenüber denen von Jerusalem, glaube ich eben, dass die Liebe da muss der treibende Kraft sein. Nicht das, was irgendwie dann so muss, oder wie viel gibt jetzt der andere, oder was hat jetzt der, oh, der kann das auch noch, ich kann das nicht, oder oh, das kann ich besser, dann mache ich gerade erst recht. Nein, das wäre das Falsche. Sondern tun Sie aus Freude. Aus Freude und aus Liebe zu Nächsten und zu Gott. In Vers 8 und 10 heißt es dann weiter, er hat die Macht, euch mit all seiner Gnade zu überschütten, damit ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht. Und damit ihr sogar noch auf die verschiedenen Weise Gutes tun könnt. Derselbe Gott, der dafür sorgt, dass es den Bauern nicht an Saat zum Aussehen fällt und dass es Brot zu essen gibt, der wird auch euch mit Samen für die Aussaat versehen und dafür sorgen, dass sich die ausgestreute Saat vermehrt und dass das Gute, das ihr tut, Früchte trägt. Nochmal sagt er da, dass wir keine Not leiden müssen. Nochmal sagt er da auch, aber etwas ganz wichtig, alles, was wir geben, kommt irgendwie zurück. Und da habe ich müssen irgendwie an das denken, was mir meine Eltern immer gesagt haben, schon von Kind auf. Was du gibst, das kommt irgendwie zurück. Also nicht nur materielles. Was du gibst, kommt irgendwie zurück. Und wie merken wir das auch im gegenseitigen Kommunizieren? Je nachdem, wie der andere mit uns kommuniziert, was er für ein Gesicht macht, ob es wütig ist oder so, sind wir auch gerade in Abwehrstellung. Aber wenn er lacht und auf uns zukommt und sagt, hallo, wie geht's dir? Dann merken wir, ah, der meint das ernst, das ist toll, ja, das ist, da will jemand etwas von mir, der interessiert sich jemand für mich. Es kommt sehr darauf an, wie das mir eben geben. Und dann kommt auch etwas um. Sei das materieller Art, sei das aber auch eben durch das, durch den anderen, durch das Gegenüber. Und dann geht es weiter, Vers 11 und 12. Er wird euch in jeder Hinsicht so reich beschenken, dass ihr jederzeit großzügig und uneigennützig geben könnt. Und wenn wir dann eure Spenden überbringen, werden die, die sie empfangen, Gott danken. Ihr seht also, dieser Dienst, der zur Ehre Gottes getan wird, trägt nicht nur dazu bei, die Nöte der Gläubigen in Jerusalem zu lindern, sondern bewirkt noch weit mehr, indem ihr zu vielfachem Dank gegenüber Gott führt. Unsere Gabe oder unser Geben oder unser Einsetzen von unseren Gaben hat drei Auswirkungen. Das ist mir also eigentlich aufgefallen, jetzt das Mal, als ich es gelesen habe. Einerseits werden wir reich beschenkt. Es lindert die Not vom Nächsten. Und was mir so wichtig geworden ist, das habe ich immer ein bisschen überlesen, ist, es bewirkt Dank gegenüber Gott. Und ich glaube, das ist fast das Wichtigste da drin, in diesen drei Sachen. Es bewirkt Dank gegenüber Gott. Stellt euch vor, der Lobpreis, das ist Lobpreis. Dank gegenüber Gott. Durch mein Gehen erfahren andere Menschen Gott und werden ihm gegenüber dankbar. Hallo. Das ist Evangelisation, das ist Lobpreis. Im 10. Kapitel muss sich dann der Paulus anscheinend noch mal ein bisschen wehren. Anscheinend hat er sich persönlich angegriffen gefühlt oder ist eben nicht mehr so sicher gewesen, wie die Gemeinde jetzt seine Worte aufnimmt. Er tut das eben sehr wortreich, denkt es mich. Er schreibt dort sehr viel über das. Und mich denkt, er hat es eigentlich gar nicht nötig, sich so zu verteidigen. Aber da kommt mir der Paulus als Mensch entgegen und nicht als Apostel. Ein Apostel oder so die Leute, die so in der Bibel schreiben oder die so für uns angestellt werden als grosse Männer, die haben wir immer ein bisschen Ehrfurcht vorne. Bei mir erweckt das immer ein bisschen Ehrfurcht. Dann wirst du das auch so machen, oder? Und du bist ein schöner kleiner Nickel gegenüber dem. Hey, das ist ja verrückt, oder, was der gemacht hat. Aber da kommt er mir als Mensch entgegen. Er wehrt sich. Und da kenne ich mich. Ich wehre mich auch. Wenn mich jemand angreift, wenn mir jemand sagt, hey, was hast du dir in den Teich erzählt, oder weiss ich was, dann finde ich, hey, halt, muss mich verteidigen. Oder wenn jemand etwas Schlechtes gegenüber jemand anderem erzählt, sage ich, hey, hör doch mal auf da mit dem und so. Und da, da sind wir sehr menschlich. Da kommt er mir sehr menschlich entgegen. Als Mensch. Als jemand, der das auch wehtut. Und der das auch irgendwie nicht so verträgt. Bei uns ist es doch auch so. Es gibt viele Missverständnisse in einer Gemeinde, in einer Familie, unter Freunden, immer wieder, durch irgendwelche Sachen. Und dann werden die Missverständnisse immer grösser, es entstehen Gerüchte und Sachen. Und dann nachher ist es schwierig. Dann wird es schwierig, dann fangen wir uns an zu verteidigen oder ich weiss nicht was. Es gibt Neid, es gibt Wut. Und dann greifen wir auch nach sehr wortreichen Dementis. Auch in der Politik sehen wir das immer wieder. Immer wieder wird irgendetwas gesagt, das hat man einfach falsch verstanden. Und so, eben, gerade der Präsident von der BDP ist falsch verstanden worden wegen der Frau Klump, oder? Also von dem her muss man, gibt es einfach immer so, es gibt es überall, einfach Missverständnis. Oder man tut es als Missverständnis herstellen, das kann man natürlich auch. Das ist ja auch Politik, oder? Das muss man dann so machen. In dem Kapitel schreibt er im Vers 17, es heißt doch, wer sich rühmen will, der rühme das, was Gott getan hat. Niemand ist schon deshalb ein bewährter Diener Gottes, weil er sich selbst empfiehlt. Entscheidend ist, dass Gott ihm ein gutes Zeugnis ausstellt. Das ist so der Schluss von dem langen, wortreichen Briefteil. Und da merke ich einfach, es geht also nicht um die Meinung der anderen, wenn wir etwas machen. Sondern es geht um die Meinung von Gott. Gott tut uns Zeugnis ausstellen. Wir müssen mal vor Gott stehen und für das gerade stehen, was wir gemacht haben, nicht was der andere gemacht hat. Nicht weil die anderen so über uns denken, sondern weil Gott wird urteilen. Wir müssen uns vor Gott verantworten können. Ich habe da zwei Beispiele nochmal so mit dem Geld, mit dem Spenden, wo ich finde, ja, das ist vielleicht noch etwas, was man so einflechten könnte. Ich bin einmal in Kenia in der Ferien gewesen. Und da mag ich, das ist etwas, was ich mich sehr gut daran erinnere. Und da bin ich dort irgendwie, ich glaube, zu Mombasa war es, auf einem Platz gewesen. Wir haben etwas geschaut und dann kommt da irgendeiner zu laufen. Ein, dürfen wir nicht mehr sagen, ein Schwarzen, aber ich sage es jetzt einfach so, Entschuldigung. Aber für uns wissen wir, was es ist und ich tue das nicht despektierlich, sondern es ist ein Mensch wie ich, wie jeden anderen. Und er hat angefangen zu erzählen von seiner Familie und wie es ihm schlecht geht und so, und er will noch studieren und eigentlich eine Familie und ein Zeug. Und ich habe ihm das so geglaubt und abgenommen und so. Und er hat gesagt, ja, er braucht ja eigentlich Geld. Dann habe ich gesagt, ja, das ist ein Gefühl gehört, das ist ein Tourist, der hat das Geld. Und hat dann nachher gesagt, ob ich ihm nicht etwas könnte geben. Dann habe ich gesagt, ja, was er denn brauche ich für die Familie? Ja, er würde auf den Markt gehen und einen Sack Maniok oder Herdöpfel kaufen und noch ein bisschen Mais und so Sachen. Ich habe gesagt, oh, das ist jetzt aber gar toll. Das wäre jetzt noch schön, könnte ich mal mit ihm auf den Markt kommen. Ich kann mit dem dann das zahlen, was er von der Familie kaufen müsste. Ich komme mit ihm auf den Markt und dann legen wir das miteinander an Posten. Ich sehe gerade den Markt als Tourist und habe da noch ein bisschen Eindruck und habe mich noch gefreut darüber. Das ist mal so, ja, man kommt ein bisschen um das Volk. Das kommt mir nicht viel so, wenn man so in der Ferien ist, oder? Manchmal einmal nicht. Und dann habe ich Gelegenheit. Und dann hat sich plötzlich sein Benehmen total verändert. Dann hat er angefangen zu futtern über die Touristen, über die reichen Hagler, die sich da kommen und so, und nachher kein Geld geben und das Zeug. Ich habe dann versucht zu erzählen, ja, ich arbeite daheim auf das Geld und alles jetzt gespart für die Reise und so weiter, weil ich auch gerne ein bisschen andere Länder muss, nicht das Wetter. Am Schluss hat er angefangen, seine Landessprache zu wechseln, habe ich nichts mehr verstanden. Vorher war es Englisch, aber nachher hat er nichts mehr verstanden, als er angefangen hat, rumzuschwätzen da. Aber ich hatte so das Gefühl gehabt, also mein innerer Gefühl war, der verflucht mich jetzt. Wirklich, der verflucht mich jetzt mit seiner, irgendwie mit seinem ganzen Zeug da. Und das hat mich irgendwie traurig gemacht. Ich kann ihm ja helfen. Mein Antrieb sind zwei gewesen. Also, ich habe ihn gern gehabt, oder habe ich als Mensch akzeptiert, und wollte helfen. Das andere ist noch, ich wollte seine Kultur kennenlernen. Da bin ich sehr enttäuscht gewesen. Etwas Ähnliches habe ich mal gehört, noch die letzten Wochen. Es gibt ja so, ich sage es jetzt auch so, Alkis und Tröger, die haben ja viel mal auch Hunde. Oder Haustiere. Das sehen wir ja etwa die. Und sie schauen gut manchmal zu denen, aber manchmal sind sie auch nicht so lieb. Und ich habe gehört von jemandem, wo auch gekommen ist, so jemand, und hat gesagt, ich sollte mit meinem Hund zum Tierarzt. Könnte ich das Geld haben? Und die Person hat dann zu ihm gesagt, ja, das Geld kannst du nicht haben, aber in Zürich gibt es extra für euch eine Stelle, einen Tierarzt, der euer Tier gratis behandelt. Und hat sie dort anschicken. Und dann ist auch dort plötzlich wieder das Ganze gekehrt. Dann ist es plötzlich wieder ums Geld gegangen, das man nicht mehr geben und so weiter. Und weil ich bei dir mit so Leuten zu tun habe, weiss ich auch, dass die natürlich lieber manches Geld haben. Leider, um dann wieder das Mittel zu kaufen, das sie brauchen oder meinen zu brauchen. Und das ist ja dann auch nicht eine Hilfe. Also manchmal kann Hilfe ganz schwierig sein, ganz schwierig werden. Man wird missverstanden oder man wird nachher abgetan, obwohl man eigentlich einen guten Beweggrund hat. Aber ich glaube, da sieht Gott, was unser Beweggrund war. Das ist, denke ich, wichtig. Es ist dann nicht mehr, es ist dann Wurst, was die Afrikaner mit dem gemacht hat oder mir angetan. Ich war auch geschützt gewesen, er hat mich nicht verfluchen können, eigentlich. Das war nicht möglich gewesen. Anders ist dann nachher gewesen, dass später im Hotel jemand von der Heizung vorbeikam mit der Sammelbüchse und dieser Frau haben wir dann etwas da reingetan. Und anscheinend ist das, für uns ist das ein Pappenstil gewesen, oder, ja, also für das Feriengeld ist es eigentlich, ist es drin gewesen. Aber die ist etwa dreimal nachher an unseren Tisch wiedergekommen und hat Danke gesagt. Und wir haben erst nachher verstanden, dass das ein Monatslohn war von jemandem, oder? Für dort. Und so etwas, ja, das ist dann wieder das andere. Es kommt dann auch wieder zurück. Die Dankbarkeit hat mich sehr gefreut. Es ist mir dann fast auch ein bisschen zu viel geworden, eigentlich. Aber die Frau hat Freude gehabt. Sie hat gesehen, dass wir es gut meinen. Im 11. Kapitel, und der letzte von dem, geht es nochmal mit Verteidigen weiter. Es hat mich fast schon ein bisschen aufgeregt, dass er sich immer verteidigen muss, dass er ein bisschen übertreibt. Und er hat sich gar nicht nötig, so viel Vers lang sich zu verteidigen. Und mich hat es dann auch ein bisschen gedunkt, da wäre es vielleicht noch gut gewesen, zu dieser Zeit nicht möglich, wenn er das hätte können in einem Dialog machen. Da wäre es vielleicht hilfreicher gewesen, nicht zu schreiben, sondern mit diesen Menschen zusammenzukommen und zu schwätzen. Das ist manchmal auch wichtig. Also wenn wir SMS schreiben oder wenn wir Brief schreiben, überlegen wir uns, was besser wäre. Ein Brief, wo die Worte stehen, wo man nachher nicht mehr kann verändern kann, wenn es der andere liest. Und der andere das Lesen auch zwischen den Zielen, wie man so schön sagt, kann lesen und dann das reintun, was er eigentlich will, reintun manchmal. Wo ist es wichtig, dass wir auch miteinander reden? Dass die Missverständnisse aufhören. Wo ist es wichtig, dass wir aufeinander zugehen? Dass wir Gespräche suchen? Dass wir einfach wirklich, ja, eben das eben könnt miteinander machen. Weil es ist immer besser, schon das Telefon ist besser, weil man dann wieder gerade auf etwas reagieren kann oder eben der Mensch auch noch das Gesicht sieht vom anderen. Das denke ich auch noch so wichtig. Also überlegen wir auch ein bisschen, wo, dass wir das Gespräch suchen müssen und wo, dass wir schreiben sollen. Aber plötzlich habe ich da etwas gemerkt bei dem Lesen. Schon vorher bei diesen Briefen nie so aufgefallen, aber nicht so aufgegangen. Da habe ich gemerkt, wieso macht das der Paulus? Er macht das alles aus Liebe zu den Korinther. Die vielen Worte braucht er, weil er Korinther gerne hat und weil er sie ermutigen will. Es ist plötzlich so, wie mir gekehrt, es ist eigentlich nicht einmal ein Verteidigungsschreiben, sondern es ist ein Schreiben, das er ihnen nicht nur sich nahe bringen, sondern seine Botschaft, die er gebracht hat. Er wollte mir zeigen oder fragen, habt ihr meine Botschaft verstanden? Habt ihr nicht nur auf mich geschaut? Ihr müsst nicht auf den Mensch Paulus schauen. Schaut weiter. Gott will zu euch reden. Gott hat euch lieb. Er hat die Korinther gern. Weil die Gemeinde von Korinth ist sein Kind. Er ist dort angegangen und hat eine Gemeinde gegründet. Und die Gemeindeglieder sind so eine Art wie seine Kinder. Paulus war ja ready gewesen. Und er hat Kind gehabt in dem Sinn. Kind, Gotteskinder, die auch seine Kinder sind, oder Brüder und Geschwister. Er liebt die Gemeinde und schreibt darum den Brief aus Liebe. Und dass kein von diesen Korinther verloren geht, das ist ihm wichtig. Er will, dass kein verloren geht. Und dann ist er so wieder in den Sinn gekommen, so mitten in diesen beiden Briefen, vielleicht nicht gerade mitten drin, aber im 1. Korinther, das ganze Kapitel 13, wo Paulus über die Liebe schreibt. Ist mir so bewusst worden, das ganze Kapitel 13 ist mir nochmal in den Sinn gekommen, entgegengekommen aus diesen Worten. Wie die Liebe soll sein, die Liebe unter uns Christen. Eine Liebe, eine göttliche Liebe. Nicht eine menschliche, sondern eine göttliche Liebe. Und der Paulus ist mir dann plötzlich in den Sinn gekommen, investiert sich aus Liebe so stark in das Schreiben hinein. Und darum habe ich so für mich gedacht, ja, die Predigt könnte so einen Übertitel haben. Investition aus Liebe. Investition ist ein Wort aus der Betriebswirtschaft oder aus der Betriebswirtschaftslehre. Ich bin dann noch ein bisschen schauen und habe dann gemerkt, dass das auch aus dem Lateinischen kommt. Und ich kann nicht Lateinisch, darum vergänt mir, wenn ich jetzt das Wort komisch rede. Das haben vielleicht Leute, die da mal ins Gymnasium gegangen sind, das können. Investiere heisst das irgendwie. Und übersetzt, seit einer ganzen Stunde, heisst das einkleiden. Investiere, einkleiden. Also eher ein Wort aus der Modebranche, manchmal, oder? Sage ich jetzt mal, einkleiden. Oder ein Grundbedürfnis vom Menschen. Der Mensch hat das Grundbedürfnis. Er will angekleidet sein, er will warm haben. Heute Morgen war es angenehm, ein wärmes Kütterchen anzulegen, weil es ein bisschen kühler geworden ist, als vorher, wo man ein T-Shirt hat wollen anlegen oder ein trägerloses Leibchen, weil es so warm war. Und man sagt ja auch, heute braucht man das Wort ja sonst. Man sagt ja auch, er hat viel in seine Familie, in seine Freunde, in seine Ausbildung und so weiter investiert. Und meint dabei eben nicht nur Geld, sondern auch Zeit, Gaben, irgendwelche Sachen. Und ich habe mich dann gefragt, wie, wo und in was investierst du? In was investieren wir als Chor, als Gemeinde? Und als Schluss ist mir einfach die Frage dann geblieben, tun wir die Investitionen tätigen aus Liebe? Da kommt das Logo, das Heisel mehr gehabt hat, zu Gott und den Menschen.